sind zurück im Denkraum und wer nicht gerade im Urlaub ist, der spürt es so langsam. Der Herbst ist angekommen. Für mich ist das irgendwie jedes Jahr so eine Jahreszeit, in der man sich zurückzieht, in der man ein bisschen reflektiert und in der Ruhe, die dadurch entsteht, auch mit Menschen ins Gespräch kommt. Und ihr wisst es über mich, ich führe gern Gespräche, sowohl hier im Podcast als auch privat und habe das auch kürzlich wieder getan mit jemandem, der auch schon hier im Podcast zu Gast war, und zwar der Autor Dr. Frank Berzbach. Er war damals hier für die Jubiläumsfolge zum Thema Lebenskunst und ich habe mit ihm gesprochen über mein Lieblingsthema, die Begegnungsqualität. Und weil ich weiß, dass er sehr belesen ist, habe ich ihn gefragt, welches Buch ich zu diesem Thema aus seiner Sicht unbedingt noch lesen muss. Und da hat er nicht lange nachgedacht und hat gesagt, es gibt ein neues Essay, das heißt Im Gespräch, wie wir einander begegnen. Das hat er mir also wärmstens ans Herz gelegt. Ich habe das daraufhin in einem Zug gelesen. Und das Schöne an der Lektüre war, ich habe nicht nur ganz viel Neues gelernt, sondern ich habe auch Facetten der Begegnung und des Gesprächs entdeckt, über die ich bisher so noch gar nicht nachgedacht habe. Ja, und ich finde es eine schöne Gelegenheit, denn möglichst viele davon möchte ich heute beleuchten. Natürlich mit dem Autor persönlich. Er schreibt, das habe ich gerade gesagt, hervorragende Bücher. Er ist Romanist und er ist Nahostexperte, arbeitet für die Deutsche Welle, für den WDR und für verschiedene Sender der ARD. Ich habe schon sehr viel von ihm gehört und einiges gelesen und umso mehr freue ich mich, dass ich heute selbst die Ehre habe, mit ihm zu sprechen. Herzlich willkommen, Kerstin Knipp.
Ja, vielen Dank, Frau Vanides, für die Einladung. Freut mich.
Gerne. Herr Knipp, wer ein Buch über das Gespräch schreibt, dem würde ich jetzt einfach mal eine Faszination für dieses Thema unterstellen. Woher kommt die bei Ihnen?
Ja, woher kommt die? Ich denke, es ist ein Erstaunen über das Gespräch, das mich dazu gebracht hat, dieses Buch zu schreiben und dann auch über dieses Erstaunen im Grunde die Faszination zu entdecken. Ich habe ein bisschen mal nachgedacht, was sind eigentlich die wichtigen Momente in deinem Leben? Was ist das, was wirklich gezählt hat? Ja, und das waren zu allergrößten Teilen eben Gespräche. Ja, Gespräche, die etwas Neues eröffnen, die mehr Perspektiven eröffnet haben, die mehr Mut gemacht haben, also die wirklich etwas bewegt haben. Das sind Gespräche, es sind nicht so viele solche Gespräche, führt man nicht so sehr oft, dass man im Grunde als anderer Mensch hinausgeht, als der man hineingegangen ist in so ein Gespräch. Aber ein paar gibt es ja doch. Und das hat mich dazu bewogen, zu sagen, Mensch, ein Gespräch ist ja eigentlich ein kleines Wunder. Ja? Was in einem Gespräch passiert, auf vielerlei Ebenen, das ist so ungeheuerlich. Ja? Mit bloßen Worten, mit nichts als Worten oder vielleicht doch einiges anderes noch als Worten. Vielleicht kommen wir dazu, die Gesten beispielsweise. Aber zunächst mal bloß auf Kraft der Worte etwas zu bewirken, was sehr weitreichende Konsequenzen hat. Also das ist fantastisch, finde ich.
Jetzt sprechen Sie von Gesprächen, so wie ich Sie verstehe, die schon auch sehr tiefgründig waren, wenn Sie so viel bewegt haben in Ihrem Leben. Ja. Dabei, und das ist etwas, das habe ich in Ihrem Essay mit Erstaunen und auch mit Freude wahrgenommen, dass Sie ja den Smalltalk, der jetzt nicht so sehr in die Tiefe geht, gar nicht verteufeln, im Gegenteil, dass Sie sagen, wir brauchen eigentlich auch wieder eine Freude daran und Sie gewinnen dem eine gewisse Schönheit ab, so diesem belanglosen Wortwechsel.
Ja, so ist es, ganz genau, ja. Der Smalltalk in der Tat hat ein eigenes Kapitel bekommen, darauf habe ich doch vor mir selbst bestanden, weil der Smalltalk ja einerseits einen sehr schlechten Ruf hat in Deutschland. Man sagt, ja, man redet irgendwas und meint es gar nicht so oder man tut, als sei man am anderen interessiert oder sagt irgendetwas belangloses. Lieblingsthema ist natürlich oder Lieblingsfeind. Wenn man über den Talk, Smalltalk schimpft, ist das Wetter. Ja, man sagt, man unterhält sich über das Wetter, so etwas Unwichtiges, belanglos, hat man nichts anderes zu sagen. Ja, stimmt. Auf der einen Seite stimmt es. Aber auf der anderen Seite ist das Wetter ein ganz wunderbares Eröffnungsthema. Ja, über das Wetter tauscht man ein paar Worte aus, vielleicht mit jemandem, den man nicht kennt. Man sucht dann ganz bewusst belanglose Themen. Das Wetter bietet sich jeden Tag an. Es ist ja jeden Tag Wetter. Die Deutsche Bahn ist in den letzten Jahren auch zu einem Thema geworden, über das man sich schnell einig werden kann. Und fängt an, ein bisschen zu plaudern. Ja, und dieses Plaudern ist eben ganz, ganz wichtig, denn man hört die Stimme des anderen. Man hört nicht nur den Inhalt, sondern man hört Die Stimme des anderen, man sieht, wie er oder wie sie sich bewegt dabei, wie sie oder er jemanden anschaut, mich selbst anschaut. Also da sind eine Menge an Kontaktdaten, die gewissermaßen subkutan unter der Hand zueinander hinfließen, vom einen zum anderen. Und darauf bildet sich natürlich ein Urteil. Und da denkt man, Mensch, der oder die ist ein toller Mensch, freundlich und sowas, der interessiert mich oder interessiert mich nicht. Und daraus kann sich dann etwas entwickeln. Und das ist ja eben auch so entscheidend am Smalltalk, dass eben das Ergebnis zunächst einmal offen ist. Ja, da stelle ich fest, klappt es oder klappt es nicht mit dem anderen, mit dem Arbeitskollegen beispielsweise, der ich das erste Mal begegne, solche Dinge, oder dem Nachbarn oder im Sport, einem neuen Mitstreiter. Wir sitzen am Kaffeetisch, trinken noch einen Kaffee vor dem Sport und dann ergibt sich so etwas. Und das sind, glaube ich, ganz entscheidende Momente, wo man sagt, oh, hier werden wirklich Weichen gestellt in ein paar unbedeutenden, wirklich völlig belanglosen, dem Inhalt nach völlig belanglosen Worten, denn es geht um was ganz anderes. Und das ist eben auch eine Facette, auf die der Smalltalk dann wie nebenbei eben großes Licht wird, die gesamte Gestik und all dieses, was wir noch miteinander teilen oder was wir uns mitteilen. Ich las zuletzt ein sehr hübsches Zitat von Michel Serres, dem französischen Philosophen. Le Saint-Saëns heißt das Buch, Die fünf Sinne. Und da sagt er so ungefähr, wir hören mit den Füßen, wir hören mit den Fingernägeln, wir hören mit den Beinen, mit dem Bauch. Ja, will sagen, unser ganzer Körper ist im Grunde eine Sinnenmaschine, die unentwegt aussendet und empfängt. Und zwar eben nicht nur Rationales, nicht nur das, was den Intellekt anspricht, sondern eben auch, was den gesamten Körper anspricht. Und das ist ganz fantastisch, wie der Smalltalk das eben zeigt. Und insofern kann sich aus einem Smalltalk was ergeben oder auch nicht. Aber wenn sich etwas aus zwei Menschen ergibt, dann ist das nahezu immer aus dem Smalltalk entstanden. Ja, ich lerne jemanden kennen, egal wen, und ja, später stellen wir fest, wir sind Freunde oder vielleicht sogar, das muss natürlich nicht sein, aber letztlich, wir sind sogar verheiratet. Ja, wir haben uns im Smalltalk kennengelernt und haben dann geheiratet. Das ist jetzt vielleicht die extremste oder schönste Form, die seltenste Form vielleicht auch, aber da kann etwas passieren in dem Smalltalk, was ganz harmlos, belanglos und eben bewusst belanglos anfängt, weil es beiden Leuten, beiden Beteiligten die Chance gibt, auch die Finger voneinander zu lassen, sich wieder zu trennen. Und insofern ist das offen und das ist das Interessante am Smalltalk. Ohne ihn geht gar nichts.
Jetzt haben Sie so viel Schönes genannt und auch herausgestellt, was durch den Smalltalk möglich werden kann. Und gleichzeitig stelle ich fest, und das haben Sie auch in Ihrem Essay beschrieben, dass sich viele Menschen damit schwer tun. Und zwar schwer tun im Sinne von, dass es auch eine Überwindung für viele Menschen ist. Und Sie nennen da den Rousseau, der auch damals sich schwer getan hat, als sehr, glaube ich, introvertierter Mensch, Schwierigkeiten hatte, auch auf Menschen zuzugehen. Was steckt da dahinter? Welche Angst ist das? Oder vielleicht auch welche Vorurteile mit diesem Smalltalk in Verbindung stehen, warum wir uns damit so schwer tun und warum das auch so negativ behaftet ist.
Ja, ich denke, ein Smalltalk hat im Unterschied zu dem, was man vielleicht als Deep Talk, also als tiefes Gespräch bezeichnen könnte, immer auch etwas bei aller Entspanntheit und Nebensächlichkeit etwas Hochformales. Ja, wir stehen einander gegenüber und wir mustern und wir versuchen natürlich, uns in eine positive Position zu bringen. Wir versuchen gut rüberzukommen. Ich denke, das versuchen wir bei jedem Gespräch zunächst einmal. Dann wird man feststellen, ob es klappt oder nicht. Und allein das ist ja schon eine große Herausforderung, wo es nahezu um existenzielle Fragen geht, nämlich wie werde ich wahrgenommen durch den anderen? Also da ist eine ungeheuer entscheidende und spannungsvolle und auch wichtige Komponente in jedem Smalltalk, ja, mag mich der andere oder nicht, und wir wollen alle nach Möglichkeit gemocht werden, ja. Und insofern zeigt sich in jedem kleinsten Gespräch noch, ich werde akzeptiert oder eben, und ich glaube, das macht uns dann allen immer so, ich werde abgelehnt in diesem Moment. Und das eben auf Grundlage dieser wenigen Worte hinzukommt. Und wir kennen das alle vielleicht von Partys. Man steht zusammen, kennt sich nicht und redet dann etwas. Und dann ist man eben zu dritt, zu viert oder zu fünft. Und das fordert dann auch für viele Menschen jedenfalls einen gewissen Mut, sich dann zu äußern und irgendetwas in die Runde zu werfen und zu schauen, werde ich akzeptiert, wahrgenommen, mag man nicht. Also im Grunde das Gleiche wie vorhin beschrieben, nur eben in etwas größerer Runde. Und so hatten Sie erwähnt, das ist, finde ich, ein herzergreifendes Beispiel. Ein wirklicher, wir kennen ihn aus seinen Essays, aus seinen Erinnerungen, aus seinen Bekenntnissen, ein wirklich sehr, sehr, sehr kluger und sehr belesener, sehr feinfühliger, sehr sensibler Mensch. Ja, man merkt es in jeder seiner Zeile, da er denkt nach und hat ein Sensorium für gewisse Atmosphären und dergleichen. Und just dieser Mensch, er kommt ja aus Genf, aus den damals mit den Spuren des, mit den Restspuren des Calvinismus noch kämpfenden Genf, also streng erzogen im Sinne des Protestantismus, so heißt das Wort, und kommt dann in ein etwas lockeres Paris, in ein mondänes Paris, wo es eben darum geht, sich zu inszenieren. Er steht in einer Runde, versteht natürlich intellektuell alles, ja, kriegt alles mit, kann sich aber, da er nervös ist in diesem Moment, einfach nicht äußern. Ne? Er stottert oder ist zu aufgeregt, um sich zu artikulieren und steht dann da wie jemand, der überhaupt nichts versteht. Und ja, also er als ein großer Außenseiter in dieser Runde. Und vor dieser Situation ist er letztendlich eingeknickt irgendwann mal und hat sich der Gesellschaft abgewandt. Er ist ja dann zurück in die Schweiz und hat dort ein Leben bisschen naturbelassen gewissermaßen geführt, also abgesondert von den Menschen und schreibt darüber. Und das Interessante an diesem Umstand, dass er schreibt, ist ja eigentlich der, dass er sich weiterhin nach Kommunikation sehnt. Ja, er kann nicht mit den Leuten direkt sprechen, also zumindest nicht mit Menschen, die er zunächst aber nicht kennt. Er würde es gerne, kann es aber nicht. Und so zieht er sich auf eine Art Ersatzkommunikationsform zurück, nämlich das Schreiben. Diesem Rückzug verdanken wir wunderbare Bücher, aber für ihn ist es natürlich wirklich ein großer Verlust an Unmittelbarkeit, an direktem Kontakt mit anderen, weil er eben darauf zurückgreifen muss. Er kann es nicht sofort, nicht unmittelbar. Er braucht das Mittelbare, das Buch. Ja, das Buch ist ein Ersatzmedium. Und das ist im Grunde das Drama von Rousseau, dass, wenn es schlecht läuft, wir vielleicht hier und da gelegentlich teilen. Zumindest am nächsten Morgen nach einer Party vielleicht der Gedanke, ach, ich hätte doch vielleicht ein bisschen mehr sagen können und sowas. Man hat so einen gewissen Kater, der hier durch eine verpasste Gelegenheit zum Gespräch entstanden ist. Dinge dieser Art.
Ich finde spannend, wie Sie beschreiben, zum einen das Bedürfnis, gemocht zu werden, dass uns das eben antreibt und vielleicht dann auch zurückhält, in solche Smalltalks zu gehen. Und dann auf der anderen Seite auch die Sorge, im Zusammenhang mit dem gemocht werden, das Falsche zu sagen oder nicht genügend Wissen, nicht genügend Inhalte mitzubringen, die ich in so ein Gespräch geben kann. Und Sie beschreiben das schön in Ihrem Buch, die damalige Salonkultur, in der ja auch Rousseau unterwegs war, da wurde das fast gefordert in diesen Zeiten der Aufklärung, wo vielleicht auch der Bedarf da war, dass die Menschen, dass eine Gesellschaft sich einbringt und mit ihren Ideen zu einer Weiterentwicklung beiträgt. Vielleicht ist er ja auch gerade unter diesen Voraussetzungen, dass das eine Zeit war, in der das gefordert wurde, so hat es so einen Druck vielleicht auch aufgebaut.
Es ist ja kurz vor der Französischen Revolution und natürlich die gesamte Gesellschaft ist in Bewegung. Ja, man hat neue Ideen, man diskutiert eben die Prinzipien der Aufklärung gar nicht mal so abstrakt, sondern auch im Leben miteinander, untereinander. Wie steht es eigentlich um Frankreich als Monarchie? Wie steht es um den Adel? Und vor allen Dingen, wie steht es um uns, die ganz normalen, in Anführungsstrichen, Bürger? Was ist eigentlich unser eigener Anteil an der Gesellschaft, aber was ist auch der Zweck unseres Daseins als eine Bürgerschicht, die sich gerade konstituiert durch neue Berufe, beziehungsweise nicht neu, aber jetzt mit einem neuen Selbstverständnis ausgeführt, Rechtsanwalt, Arzt, Bürokrat, beispielsweise Verwalter, all diese oder Architekt, diese neuen bürgerlichen Berufe, die sich in dieser Zeit etablieren, fordern natürlich auch ein neues Selbstverständnis, ja, einen neuen, wenn man so will, ästhetischen Code, ja, oder ein Erkennungszeichen. Und das läuft eben in jener Zeit ganz zentral auch über das Gespräch, die Salonkultur, das Gespräch, das Miteinander. Wie gehen wir aufeinander ein? Was nehmen wir am anderen wahr? Es gibt aus dieser Zeit oder auch den Jahren, Jahrzehnten vorher ganz wunderbare, also wirklich betörende Essays, Beobachtungen, die mit einer ungeheuren Sensibilität geschrieben sind. Also das könnte heute geschrieben sein. Wir denken ja immer von unserer jeweiligen Gegenwart, sie sei die entwickelste, sensibelste überhaupt. So auch hier begehen wir vielleicht diesen Denkfehler, aber das Interessante ist, diese Bücher sind stupend. Ja, sie sind wirklich umwerfend in ihrer Feinfühligkeit und in der Fähigkeit der Autoren, sich auf eine Metaebene zu begeben und zu schauen, was ich, wie mag der andere reagieren, die andere, wenn ich so oder so rede. Ja, also man nimmt das eigene Sprechen schon vorweg, kurz bevor man es tut, ein, zwei Sekunden bevor man es tut, um dann eben ja, die Wirkung gewissermaßen zu berechnen. All das steht damals eben auf dem Programm, auch mit dem Ziel eben, sich von dem pompösen Lebensstil des Adels und auch von diesem falschen Maskenspiel abzusetzen. Ja? Stichwort Versailles, der gesamte Adel kreist um den König und versucht ihm zu gefallen. Und auch da entwickelt man eine hohe Redekunst, die aber alles andere als authentisch ist. Ja, sie dient dazu, sich zu positionieren, Schmeichelei beispielsweise, ja, Reden mit doppelter Zunge, all diese Dinge, die eine gewisse Höflichkeit ja eben auch ist. Man ist ja nicht immer von reinem Herzen höflich, sondern verfolgt auch Ziele. Und man nutzt Höflichkeit als einen Code, gewisse Dinge zu erreichen, eine große Unaufrichtigkeit. Und dagegen setzt das Bürgertum zunächst einmal das offene Gespräch. Es ist keine Frage, dass das Bürgertum nachher auch zu solchen Schlichen greift. Aber zunächst einmal versucht man rein ästhetisch etwas zu entwickeln. Und dazu gehört eben auch ein gewisser Esprit, eine gewisse Ausdrucksfähigkeit, die Fähigkeit, sich fließend zu äußern und komplex zu äußern auch, die damals entwickelt wird. Und insofern sind wir gewissermaßen in einer Trainingsphase des bürgerlichen Dialogs, die damals entsteht, schon auf sehr, 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 sehr hohem Niveau. Und da muss man bitteschön dann auch mithalten. Und zwar beiläufig, ja, en passant, so dass man es nicht merkt, ja. Es soll niemand merken, wie sehr man sich anstrengt in diesem Moment, auch psychologisch anstrengt. Das ist ja auch entscheidend in diesen Momenten. Wir hatten das. Wie werde ich wahrgenommen in diesem Moment, in dem ich spreche? All das, ja, entwickelt sich zu einem neuen Höhepunkt der Gesprächskultur. Und das ist natürlich unter Umständen auch einschüchternd, denn man eben weiß nicht, verhalte ich mich jetzt angemessen oder vielleicht doch nicht. Und Sorgen dieser Art.
Auf die Frage, wie anstrengend Gespräche sein können, haben Sie gerade gesagt, möchte ich nachher gerne nochmal eingehen. Jetzt vielleicht an dem Punkt von einem Smalltalk ausgehend. Die Frage, wie komme ich zu einem, nennen wir es mal Deep Talk? In meiner Sprache ist es dann eine echte Begegnung. Also wie begegne ich eigentlich Menschen wirklich? Und da die Frage an Sie, Stichwort, sagen wir mal Verletzlichkeit. Emmanuel Levinas hat gesagt, sprechen heißt, den anderen erkennen und sich ihm gleichzeitig zu erkennen geben. Das heißt, ich brauche die Bereitschaft, das ist jetzt meine Annahme, auch etwas von mir preiszugeben, und kann damit beeinflussen, ob dieses Gespräch tatsächlich in die Tiefe geht oder nicht.
Unbedingt, ja. Also der Smalltalk ist in gewisser Weise der entfernte Verwandte dieses Deep Talks, ja. Es kann sich etwas daraus ergeben, muss aber nicht. Aber der Deep Talk ist letztlich von ganz anderer Qualität, der ja, Sie haben es ja gerade auch schon angedeutet, alles andere als selbstverständlich ist. Man kann ihn auch nicht herbeizwingen. Der Deep Talk ergibt sich oder er ergibt sich nicht. Und meistens eben aus einem bereits vertrauten Verhältnis oder einem, wo Vertrauen vielleicht ganz schnell gewachsen ist. Man kennt ja auch das, dass man sich mit jemandem unterhält, in einem Smalltalk vielleicht, und man unterhält sich, unterhält sich, unterhält sich, weil das Gespräch eben so wunderbar funktioniert. Man merkt, oh, wir haben es ja ganz wunderbar viel zu sagen. Und wenn es dann eine ganz kühne Kurve nähme, dieses Gespräch, ja, dann wäre man vielleicht so peu à peu à peu in einem Deep Talk. Das muss nicht sein. Das kann sein. In der Regel ist es nicht so. Also das sollte ich vielleicht betonen. Jedenfalls ist es bei mir selten so, dass sich direkt daraus wirklich ein High-End-Gespräch ergibt. Es ist aber auch nicht ausgeschlossen. Aber dieses High-End-Gespräch, wenn es sich ergibt oder in der Familie, auch mit alten Freunden, mit Vertrauten und so, das in der Tat ist dann eines, wo sehr, sehr, sehr viel auf dem Spiel steht, wo man sich eben, wie Sie Levinas zitiert haben, öffnet, wo im Grunde letztlich die Begegnung zwei oder das Verhältnis zweier Menschen insgesamt auf dem Spiel stehen kann, indem es nämlich darauf ankommt, dass ich genau die Signale sende, die beim anderen auch ankommen, dass ich mich so zeige, dass eben, ja, ich eine Offenheit, auch eine, Sie hatten das, den Begriff genannt, Verletzlichkeit, ja, signalisiere, weil nur so auf dieser Öffnung dann wirklich etwas entsteht, was über einen rein intellektuellen Austausch, ja, hinausgeht. Also wir können uns natürlich intellektuell über alles unterhalten, Informationen austauschen, ein kollegiales Gespräch beispielsweise, Informationen. Aber jenseits des Informationellen gibt es eben diese andere Ebene. Und über die, denke ich, sprechen wir jetzt, dass ein Gespräch vor allem die Aufgabe hat, sich einander zu verbinden, ja, ein neues Verhältnis zwischen zwei Menschen herzustellen oder auch nicht, wenn es schlecht läuft. Aber sagen wir mal, das ist vielleicht die Hoffnung eines solchen Gesprächs, dass man das signalisiert, wir wollen ja unser Verhältnis zueinander durch dieses Gespräch auch ändern. Das ist nicht explizit vielleicht, aber es geschieht daraus, dass man aus so einem Gespräch zurück und denkt, Mensch, diesen Menschen habe ich doch vielleicht ganz anders eingeschätzt und es ist gut, dass ich mich so sehr geöffnet habe, denn sonst hätte ich das nie erfahren. Und für den anderen gilt das vielleicht auch. Und insofern ist jedes Gespräch auch da vertieft nochmal anders als in Deep Talk ein existenzielles Risiko, zumindest mit Blick auf das jeweilige Gegenüber. Bricht unsere Beziehung oder entwickelt sie sich? Reift sie? Vertieft sie sich? Ja, all das steht bei jedem Gespräch oder nahezu jedem, wenn ich es jetzt mal etwas dramatisiert darstelle, steht auf dem Spiel. Also der mögliche Bruch oder eben das mögliche Wachsen einer jeden Beziehung. Ja, insofern können es ganz kleine Worte sein, die sehr viel anrichten, am Positiven wie an Negativen. Ja, dass ein Misston vielleicht in das Gespräch fährt und dann ist es zu Ende. Oder eben das eine einzig angemessene Wort, das Zauberwort von Eichendorff und triffst du nur das Zauberwort, das kann natürlich in der Evokation der Welt, in der Darstellung der Welt, in einem Gedicht geschehen, aber eben auch in einem Dialog, dass ich genau das Wort finde, was vielleicht jetzt passt. Und dieses eine Wort ist dann so schön und voller Glanz und Innigkeit, dass es eine Beziehung neu stiften kann oder eben auf ein neues Fundament stellen kann.
Das erklärt so ein bisschen, warum Sie von dem Gespräch auch als eine Zumutung sprechen. Diese Begrifflichkeit habe ich bei Ihnen gelesen, eben genau dieses Risiko, weil wir ja, gerade wenn wir etwas von uns preisgeben, nicht wissen, wie reagiert der andere, wohin geht das Gespräch und wird das erwidert. Und das ist vielleicht der Punkt, wo ich gerne anknüpfen möchte, dieses wird das erwidert. Ich habe gestern die Erfahrung gemacht, ich war gestern in einer Therme und habe gebadet und habe eine Massage bekommen von einer tollen Masseurin. Und diese Masseurin, die wollte gerne mit mir sprechen während dieser Massage. Und ich war eigentlich ganz dankbar, dass ich mal in Ruhe sein darf und gar nicht, weil ich nicht mit ihr sprechen wollte, sondern weil ich diese Stille genießen wollte. Und ich habe gemerkt, wie schwer es mir fällt, ihr dieses Signal zu geben und auch wirklich auszusprechen, dass ich gerade nicht sprechen möchte, weil das ja so eine, es ist ja auch so ein Affront, es ist ja so eine Ablehnung einem Menschen gegenüber, ihm zu signalisieren, jetzt ist gerade vielleicht einfach nicht der richtige Zeitpunkt, um ins Gespräch zu gehen. Darüber denke ich viel nach, wie schwer es uns fällt und wie häufig es uns aber auch gut tun würde, vielleicht Gespräche abzulehnen.
Ja, unbedingt. Und gerade diese Schilderung einer Massagesituation, wo man vielleicht auch ein bisschen müde ist und einfach mal mit dem Kopf runterkommen will und vielleicht auch nur den Körper als Körper spüren und eben hier den Geist mal in Ruhe lassen möchte, sich fallen lassen möchte gewissermaßen den eigenen Körper. Das ist natürlich, es ist, finde ich, absolut nachvollziehbar, dass man dann mal nicht sprechen möchte. Das Interessante daran ist aber, dass wir für solche Fälle ja eigentlich auch ein etabliertes Wissen bereitgestellt haben, das im Grunde jeder teilt, nämlich dass einer Dienstleistungsgesellschaft oder der Aufteilung in Kunde, Kundin bei Ihnen und der in diesem Fall Funktionsträgerin, ja, Aufgabe dieser der Masseurin ist es dann eben nur zu massieren und professionell den Job auszuüben und zu sagen, okay, ich weiß auch, dass in solchen Momenten meine Kundin ihre Ruhe haben möchte. Vielleicht nicht alle Kundinnen, aber doch viele. Und wenn ich das spüre, dann halte ich mich auch zurück. Dann ist es für mich zu etwas langweilig. Aber es ist Teil der Jobbeschreibung, wenn ich so will. Ja, also ich weiß, es gehört zu meiner Aufgabe, die Kundin, den Kunden zu massieren, aber ansonsten in gewissen Momenten auch den Mund zu halten. Also das ist eigentlich Teil des Professionellen auch. Und wenn man das jetzt auch wieder hochfährt auf eine dramatische Ebene, diese schönen Beispiele von Jean-Paul Sartre in Das Sein und das Nichts. Er sitzt oder er erzählt oder schildert einen Mann, der sitzt auf einer Parkbank ganz in Ruhe, genießt diesen Park, ist versunken in sich und die Welt. Und da kommt jemand anderes, ein Passant, auf ihn zu und schaut ihn an. Und just in diesem Moment, wo die Blicke aufeinandertreffen, ist die Situation eine ganz andere. Ja, es ist nicht mehr eine Welt, die des Menschen auf der Bank, sondern es sind zwei Welten, die einander gegenüberstehen und die sich in ein neues Verhältnis dann auch austarieren müssen. Das sind Sekundenspiele, aber das ist, Sartre liebt es ja, also so kleine, wirklich fast zu übersehende Momente aufzuladen mit Bedeutung. Das ist ein großer Reiz auch seiner philosophischen Prosa, eben das hochzuspielen. Und auch hier, die Situation ist sofort vorbei, aber es hat sich etwas ereignet und der Mensch auf der Bank denkt vielleicht weiter darüber nach. Seine Welt ist in diesem Moment ganz, ganz kurz völlig auf den Kopf gestellt. Sie ist nicht mehr selbstverständlich. Und das haben wir eben auch in jedem Gespräch, wenn man es, wie gesagt, ein wenig dramatisiert. So auch vielleicht hier, dass die Masseurin sich zurückgesetzt fühlt in ihrer gesamten Existenz. Dann wäre sie aber vielleicht auf eine gewisse Weise eine schlechte Masseurin, da eine schlechte Dienstleisterin in dem Sinne, dass sie ihre Rolle als Dienstleisterin übersieht.
Ich finde spannend dieses Beispiel von Sartre auf dieser Bank, der sich ja vielleicht auch die Frage stellt, braucht es jetzt diesen Blickkontakt oder braucht es ihn nicht und was löst er aus? Ich glaube, Levinas macht sich da auch im Sinne der Verantwortung für andere Menschen Gedanken darüber und sagt, wenn wir den Blickkontakt herstellen, und er hat da, glaube ich, das Beispiel eines Obdachlosen, also in dem Moment, in dem wir durch die Straße laufen und den Blickkontakt zu einem Obdachlosen oder einem Bedürftigen herstellen, entsteht eben eine gewisse Verbindung und wir in der Konsequenz tragen dann ein Verantwortungsgefühl für diesen Menschen in uns und wir können eben nicht dann einfach wieder wegschauen und nicht einfach ignorieren, weil wir ja jetzt eine gewisse Begegnung stattgefunden hat. Diesen Zusammenhang, den finde ich sehr, sehr spannend.
Ja, unbedingt. Und wir kennen es ja alle. Es werden in den deutschen Städten ja leider mehr und mehr Obdachlose und mehr Menschen sitzen in irgendeiner Ecke oder am Eingang eines Geschäfts, eines Supermarktes, Kirche ohnehin schon seit längerem und bitten um ein Almosen. Und man kann ja, es ist eigentümlich, aber wir sind gefangen im Blick des anderen gewissermaßen. Wir müssen uns wirklich mit Kraft daraus losreißen wieder. Denn man kann ja kaum vorbeigehen, wenn man einmal den Blickkontakt hergestellt hat. Dann ist es ganz, 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 ganz schwer. Und so tendieren wir, oder ich bin ehrlich, ich spreche dann nur mal von mir, dann dazu gelingt ja auch diesen Blickkontakt gar nicht erst zuzulassen. Das heißt, woanders hinzuschauen, auf den Boden zu schauen, den anderen natürlich längst registriert haben, aber ihm das nicht zeigend, ja. Also, weil dieser Blickkontakt, ein einziger Blick, nicht mal eine Sekunde stellt eine Verbindung her. Und damit eben genau das, was Levinas auch gesagt hat, eine Verpflichtung oder eine Menschlichkeit, Mitmenschlichkeit, eine Verantwortung dem anderen gegenüber als Mensch. Ja, beide sind wir Menschen und dadurch eben aneinander gebunden, auch wenn wir nicht kennen, aber in dieser Funktion Mensch zu sein. Und diese Funktion, das merken wir gerade in solchen Momenten der Blickbegegnung mit Obdachlosen, ist von einer enormen Kraft, ja, von einer enormen Bindekraft, der Gedanke, wir gehören eigentlich auf gewisse Weise zusammen. eben in unserer Eigenschaft Menschen zu sein. Und das ist in der Tat sehr, sehr, sehr schwer, da wieder rauszukommen. Sitzplatz anbieten in der Bahn, älteren Menschen vielleicht, die es wirklich nötig haben, eine Tüte mal zu tragen, jemandem über die Straße zu helfen, einen Kinderwagen anzupassen, den eine junge Mutter an der Bahn hat. All das sind Dinge, da fällt es ja wirklich schwer, das nicht zu tun. Ja, also das ist schon, es ist eine Selbstüberwindung. Also man kann ja kaum nicht helfen in diesem Moment. Also ja, in der Tat, da entsteht in dem Blick etwas, was von ungeheuerlicher Kraft ist. Man kann das auch, ich denke gerade in diesem Moment, in das Verhältnis von, in diesem Fall, Männer und Frauen wenden. Es gibt von Charles Baudelaire ein sehr schönes, sehr bekanntes Gedicht, En passant, an eine Passantin. Auch in Paris, belebte Stadt, Massengesellschaft im späten 19. Jahrhundert, und der Dichter begegnet einer Frau, die ihm entgegenkommt, und die Blicke kreuzen sich auch für, ja, nicht mal eine Sekunde. Ja, man nimmt einander wahr, aber dieser Blick ist für Charles Baudelaire von so einer Wucht, von dieser Frau, en passant, von dieser Passantin, dass er völlig, ja, getroffen ist davon. Er ist so getroffen, dass er ein Gedicht darüber schreiben muss. Eben das, was wir gerade lesen. Das Gedicht erzählt im Grunde seine eigene Geschichte. Aber diese Wucht, die aus wirklich Momenten, minimalen Momenten entstehen kann, die ist ungeheuer.
Und das zeigt auch bei der Begegnung oder bei dem Gespräch, denken wir häufig nur an die Rhetorik oder an das Sprechen. Und es zeigt aber auch gerade diese Beispiele, wie stark auch das Schweigen sein kann. Also unabhängig davon, ob das jetzt ersetzt wird durch einen Blickkontakt oder durch Gestik oder Körpersprache. Aber das hat, das war etwas, das ich Neues gelernt habe bei der Lektüre Ihres Buches, dass es so viele Facetten haben kann, das Schweigen. Also zum einen ja das Schweigen, ich sage jetzt mal aus sozialer Isolation heraus, aus einer Einsamkeit, die auch dadurch entsteht. Das ist dann mehr oder weniger ein erzwungenes Schweigen, wozu der Mensch ja, haben Sie vorhin gesagt, als soziales Wesen eigentlich gar nicht da ist. Und dann aber auch das bewusste Schweigen in einem Gespräch. Das ist so ein bisschen, ja, das Zuhören, das Dasein, das vielleicht auch nicht immer alles kommentieren und diskutieren müssen, sondern ja, das finde ich spannend. Vielleicht können Sie uns da ein bisschen über die Facetten des Schweigens in dem Gespräch etwas sagen.
Ja, Schweigen, wie Sie es umrissen haben, kann ganz unterschiedliche Bedeutung haben. Wenn wir mal anfangen mit der bedrückenden, ich habe, als ich das Buch über ein, sagen wir mal, aus sozialen Zusammenhängen resultierendes Schweigen müssen versteht, also das Schweigen müssen, weil einfach niemand da ist, da dachte ich an diese sehr berühmte, mich damals sehr berührende, als ich sie zum ersten Mal las, Kurzgeschichte von Peter Bixel, ein Stuhl ist ein Stuhl, heißt sie, glaube ich, oder ein Tisch ist ein Tisch, ich glaube, so ein Tisch ist ein Tisch, in dem ein alter Mann, der völlig zurückgezogen lebt, der offenbar Witwer ist oder nie geheiratet hat, wir wissen es nicht, der keine Familie hat, in diesem Moment zumindest, ja, alleine zurückgezogen lebt eben und versucht, aus dieser Einsamkeit etwas zu machen, indem er nämlich die normale, konventionelle Sprache, das Deutsch eben, nimmt und den Begriff eine andere Bedeutung gibt oder andere Namen. Der Tisch heißt dann Stuhl und der Stuhl heißt Bett und das Bett heißt vielleicht Teppich und so weiter und so weiter. Das heißt, die Zuordnung der Begriffe zu dem, was sie bedeuten, ist eine ganz, ganz neue. Insofern versteht niemand mehr diese Sprache, außer eben diesem alten Mann selbst. Ja, und man kann natürlich sagen, er hat da ein neues sprachliches Universum geschaffen. Ja, er ist Meister einer Sprache, die den Dingen ganz neue Bedeutung zumisst und die vielleicht auch dadurch, dass sie das eben tut, neue Verwandtschaftsverhältnisse unter den Dingen vielleicht erkennen lässt und dergleichen. Aber auf jeden Fall ist es so, dieser Mensch spricht eine Sprache, die sonst kein Mensch dieser Welt versteht. Kann man sagen, ja, großartig, ja, ich bin der Meister der neuen Sprache, ich habe sie gewissermaßen erfunden, neu arrangiert. Das Problem ist dann eben nur, man kann in dieser Sprache nicht kommunizieren. Es ist ein gewisserweise ist das eine Art Totenreich. Ja? Die Worte sind tot, da sie eben von niemandem mehr geteilt werden. Ja, ich bin der Einzige. Und das ist in dieser Geschichte dann auch so, dass der Mensch, der alte Mann, zunehmend eben in seine Isolation weiter verelend und überhaupt nicht mehr rauskommt aus dieser Geschichte. Also zum Schweigen verdammt ist, trotz dieser Sisyphus-Arbeit etwas Neues in die Welt stellen zu wollen. Und er scheitert daran, ein ganz, ganz tragisches Scheitern. Das ist zeigt im Grunde, dass das Schweigen müssen, wohin es führt, nämlich in letzter Konsequenz sogar auch kann, nicht muss, aber kann in den Tod führen, ja, in den sozialen Tod oder durch die soziale Isolation in eine weiter stärkere Isolation, vielleicht sogar in den sozialen Tod, aber auch in den biologischen Tod, da wir eben als Menschen darauf angelegt sind, miteinander zu sprechen. Wir haben Fähigkeiten, Abilities, wir haben Organe auch, die uns und wir haben intellektuelle Fähigkeiten, die uns dazu verurteilen, gewissermaßen miteinander in Kontakt zu treten, uns zu artikulieren, Zusammenhänge zu bilden, miteinander ins Gespräch zu kommen oder zu kooperieren. Das ist unsere natürliche Daseinsform, viel stärker ausgeprägt als bei allen anderen Lebewesen auf der Welt, weil sie eben nicht nur wie bei Tieren vielleicht bei der gemeinsamen Jagd zum Tragen kommt, sondern eben auch in allem. Gemeinschaften sind sprachgebunden bei uns. Und dieser Punkt, wenn das nicht erfüllt ist, dann wird es sehr, sehr schwierig. Dann leiden wir und im Äußersten bis eben zum Tod. Das ist im Grunde ja auch vielleicht so ein wenig das, was Rousseau gespürt hat. Er war übrigens wie Peter Bichsel auch Schweizer. Was Rousseau gespürt hat, dass eben die Kommunikation eigentlich ihn fordert. Er kann sie aber nicht leisten in dieser unmittelbaren Form des Gesprächs und zieht sich dann wirklich ja als verletzter Mensch, als trauriger, melancholischer Mensch zurück aus diesen Zusammenhängen, in denen er aber am liebsten bliebe. Also im Grunde ist das auch dieses Leiden am Schweigen. Es gibt andere Formen des Schweigens, das auch politisch erzwungene Schweigen in totalitären Systemen. Ich weiß nicht, ob es jetzt zu weit führt, vielleicht ganz kurz ein Exkurs zu Kafka, die Verwandlung, ja. Als Gregor Samsa eines Morgens aufwachte, sah er sich zu einem riesigen Ungeziefer verwandelt. Ja? Ein Mensch, ein Vertreter ich glaube, eines Versicherungsunternehmens, der eigentlich sehr viel reist, wacht auf als Ungeziefer, als Käfer und ist dieser Situation ausgeliefert. Und es hat natürlich sofort, er lebt noch bei der Familie, den sofortigen Kommunikationsabbruch zur Folge. Oder die Eltern versuchen noch oder die Schwestern auch ihn anzusprechen. Es klappt natürlich nicht. Er kann sich zwar noch artikulieren, aber es ist eine Sprache, so beschreibt es Kafka. Und das ist das Interessante. Er kommt explizit auf die Sprache zu sprechen, Kafka, in dieser Situation. Eine gutturale Sprache kaum wahrnehmbar noch. Man kann diesen Menschen nicht mehr verstehen. Und dadurch, dass man ihn nicht verstehen kann, dass er im Grunde auch sein über Nacht völlig verändertes Aussehen erklären kann oder sowas, gerät er außerhalb der Gemeinschaft und stirbt natürlich dann nachher auch. Die Familie tötet ihn ja in dieser Geschichte. Das heißt, hier auch kann man so deuten, scheint mir, dass Sprache Leben retten kann. Ja, die Geschichte ist ein Gleichnis dafür, ein psychologisches Gleichnis. Sie ist aber auch, das ist das Umwerfende an dieser Geschichte, sie ist relativ früh zu Beginn des 20. Jahrhunderts geschrieben worden, als es die totalitären Bewegungen noch nicht gab. Aber sie sind gewisserweise vorweggenommen. Ja, ein Wort wie Ungeziefer kommt vor. Das ist natürlich später, es ist NS-Nazi-Sprich, Ungeziefer, ja, nicht lebenswertes Leben, all dieses und eben auch nicht lebenswertes Leben in dieser Konstellation eines Käfers, ja, der sterben muss, weil er eben nicht mehr so ist, wie wir Menschen es erwarten und verlangen. Also da zeichnen sich auch in dieser Geschichte bereits mit dem Schweigen verbunden die großen Tragödien des 20. Jahrhunderts an.
Mir kommt bei Ihrem Sprechen dieses Bild, und das haben Sie auch beschrieben in Ihrem Essay, der Schrei von Edvard Munch, der ja genau das, glaube ich, zum Ausdruck bringen möchte. Ich kenne jetzt die Zusammenhänge nicht im Detail, aber wo eben diese erzwungene Stille und die erzwungene Einsamkeit mehr oder weniger dazu führt, dass man feststeckt und dass man so eingeengt ist, dass man eben vielleicht nur noch durch diesen Schrei einen Ausweg findet, wenn denn überhaupt. Ja, wir haben viel über Risiko gesprochen in der Begegnung und über Mut, den es braucht. Ich möchte einmal mit Ihnen teilen, was ich so schön finde an der Begegnung und warum mir das auch so viel Freude macht, mit Menschen in Begegnung zu sein. Und das führt so ein bisschen auf das zurück, was Buber und auch Aristoteles sagen, vielleicht auch Sartre, die davon ausgehen, dass der kürzeste Weg zu mir selbst, will ich mal sagen, über den anderen führt. Also Buber würde sagen, das Ich entsteht am Du. Und das ist, glaube ich, etwas, was wir häufig vernachlässigen oder vielleicht auch vergessen, was eine Begegnung mit anderen Menschen ermöglichen kann für unsere eigene persönliche Entwicklung, also für die Selbsterkenntnis. Weil wir haben ja gesamte Branchen und gesamte Berufszweige, die sich genau dem widmen, nämlich der Selbsterkenntnis und zu sich selbst zu finden und ein erfülltes Leben zu führen. Und ich glaube, die Gespräche mit anderen Menschen, die helfen uns so sehr, auch Dinge über uns selbst zu erfahren. Das ist für mich zumindest immer wieder Motivation, Menschen kennenzulernen, mich selbst auch zu überwinden. Und beim Thema Smalltalk muss ich mich in der Tat überwinden, weil mir das gar nicht leicht fällt. Und ich auch da immer Sorge habe, fällt mir das passende Wort zum richtigen Thema ein? Kenne ich die Informationen überhaupt? Habe ich ausreichend Wissen? Das sind viele Zweifel auch, die ich in mir trage. Und ich glaube, der Weg, wie ich diese Zweifel überwinden kann, ist eben das, was dadurch entstehen kann. Und das Schöne eben, dass wir aus solchen Begegnungen mitbekommen können. Deswegen meine Frage an Sie, gibt es Begegnungen in Ihrem Leben, wo Sie das so besonders gespürt haben, dass man eben sich selbst gewahr wird, auch im anderen?
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Es sind ganz entscheidende Begegnungen sogar gewesen. Eine der wichtigsten, es war ein ganz, ganz kurzes Gespräch, überhaupt auch gar kein Deep Talk in dem Sinne, dass da etwas besonders Tiefes entstanden ist, sondern eine beiläufige Bemerkung im Kontext meiner späteren Berufs- oder zunächst einmal Studienwahl. Ein Wunder eines Gespräches, das kaum aus mehr als zwei, drei Worten, vier, fünf Worten besteht. Wir hatten die Klassenfahrt damals des Leistungs, nein, des, ja, Leistungskurses Latein hatte ich damals, kein Französisch Latein. Wir sind wir sind in die Provence gefahren und hatten verschiedene Ausflüge eben im Bus, die ganzen drei Stufen, die da zusammensaßen, und die drei Klassen, und fuhren durch Arles, und da stand an einem Schaufenster groß drauf: Delors à vendre, oder Delors, ja, Delors à vendre, also Gold zu verkaufen. Dieses Wort Delors kannte ich nicht, OR, ja. Und ich saß durch Zufall neben meinem Lateinlehrer und habe ihn gefragt, was bedeutet denn, oh, was heißt das? Ich kannte das Wort nicht. Ja, das heißt, Gold kommt von Lateinisch aurum, das kennst du ja, aurum, Lateinisch, das Gold. Und dieser Moment, diese Verbindung zu sehen, dann zwischen Delors, OR und aurum, und Hunderten von Jahren der Verbindung, die zwischen diesen Worten steckt, das hat mich so, ja, umgehauen eigentlich. Es hat mich so beeindruckt in diesem Moment. Es wurde mir so viel klar an Sprachgeschichte, dass mich das zumindest bestärkt hat, Romanistik zu studieren. Das war nicht der einzige Grund, aber es war mit so ein Moment, wo es wirklich Klick machte. Das, ja, kann man schwer beschreiben, solche Momente, die eben eine Information enthalten, aber diese Information ist viel mehr als nur sie selbst. Sie kann etwas in Gang setzen, was ungeheuer ist, wo es einen wirklich dann auch psychisch, seelisch ergreift oder trifft. Und bei mir war das so, als ich dann diese Bucht, die Tiefe dieses Wortes sah, dass ich gedacht, Mensch, das musst du studieren. Habe ich dann ja später auch gemacht. Romanistik.
Ja, Sie sagen selber ja, das Gespräch ist ja nicht nur reine Information, kam jetzt hier auch schon das ein oder andere Mal durch. Es ist, habe ich gehört in einem Interview mit Ihnen im Deutschlandfunk, es ist ein Band, das gesponnen wird. Also mit jeder neuen zwischenmenschlichen Begegnung wird dieses Band vielleicht gefestigt, es gewinnt oder es bekommt an Substanz. Und ja, und das ist schön, dass man sich auch, und das höre ich jetzt gerade in diesem Beispiel, dass man sich auch an Sprache erfreuen kann. Also das ist ja gar nicht, das ist ja im Grunde eine Vokabel, die Sie da gelernt haben. Also wenn man es jetzt mal ganz nüchtern betrachtet, aber dass es eben Sprache darüber hinausgeht und diese Freude am Austausch und am Gleichklang vielleicht auch, das ist etwas, wo ich eine große Freude drin empfinde, wenn ich Menschen begegne, wo ich merke, dass da sind wir, wahrscheinlich würde man sagen, auf einer Wellenlänge, wo dieses Band eben gar nicht viel braucht, um hergestellt zu werden, sondern es ist entweder vielleicht schon da und man stärkt es gemeinsam oder es bekommt dann einfach gemeinsam mehr Substanz.
Ja, in der Tat, es sind diese Zauberworte, die es sein können. Es kann aber auch, und das ist ein sehr interessanter Aspekt noch, es muss gar nicht mal verbal sein, sondern es kann auch die Körpersprache sein. Ich glaube, wir hatten ganz am Anfang das Thema mal ganz kurz angerissen, aber es geht auch ohne Worte, und das ist, wir hatten das eben auch, das Schweigen, das einvernehmliche Schweigen. Ich hatte es versäumt, das nochmal aufzugreifen, ist vielleicht jetzt Gelegenheit. Ich schilder in dem Buch so eine Szene, wo ich in einem Café sitze draußen. Es ist Frühjahr oder Herbst, jedenfalls ein bisschen kühler, sodass die Scheiben des Cafés, die man normalerweise öffnen kann im Sommer, die sind bereits zugezogen. Das heißt, es dringt von außen kein Laut nach innen und umgekehrt durch. Man sieht halt nur, was geschieht. Ich saß draußen und sah so zwei junge Menschen an dem Tisch direkt am Fenster sich gegenüber sehen, sitzen und sich unterhalten, worüber konnte ich nicht hören, aber allein diese Gestik zu sehen, wie ein Schattenspiel im Grunde, ja, diese Bewegungen, die eine solche Einvernehmlichkeit auch dann signalisierten. Er und sie streicht sich durchs Haar, er kurz danach vielleicht auch, sie greift die Tasse, er greift auch zur Tasse oder er geht, wippt ein wenig so auf den Stuhl zurück oder macht eine kleine Bewegung mit den Händen, und das findet in der Mimik und in der Gestik des jeweils anderen dann sofort eine Art Echo, ja, wo man sehen kann, da ist viel mehr involviert als nur das Wort, als der reine Intellektuell. Da geht es wirklich darum, dass wir nicht nur mit Worten eben kommunizieren, sondern mit dem gesamten Körper. Wir sind, und das ist eben auch das Entscheidende vielleicht eines Gespräches oder das, was uns auch gelegentlich beunruhigt, wenn wir ein solches Gespräch führen und wir haben Angst vor Abweisung oder dergleichen, wenn es nicht klappt, oder wir freuen uns ganz wunderbar, wenn es klappt, was daran liegt, dass man eben nicht nur intellektuell beteiligt ist, sondern in solchen Situationen sieht man, es ist der ganze Mensch, ja wirklich der ganze Mensch von Kopf bis Fuß, kann man sagen, der sich hier artikuliert, der in einen gemeinsamen Rhythmus mit dem anderen sich einnerdet, gewissermaßen sich einschwingt. Da entsteht eine rhythmische Bewegung, die durch nahezu alle Körperteile konstituiert wird, durch ein Nicken mit dem Kopf, durch die Gestik. Ich bewege hier meine Hände gerade, ein bisschen die Arme auch oder schwinge ein wenig. Also da ist ganz, ganz viel. Und natürlich, wir schauen uns an. Und auch das ist ja ein Punkt, der ausgesprochen erstaunlich ist. Wenn wir miteinander reden, schauen wir immer da sehr, sehr oft in die Augen. Es wäre ja auch denkbar eigentlich, und das wäre aber absurd, dass ich die Augen schließe oder während ich mit dem Gegenüber spreche oder strikt nur und ausschließlich nach unten schaue, auf den Boden, während ich jemandem gegenüber sitze oder stehe und dann meine Informationen teile, also das sage, was ich zu sagen habe. Das wäre aber ein höchst verunglücktes Gespräch. Im Grunde wäre es keines. Es kommt zwar, und das ist interessant, die Information, die reine intellektuelle Information, die kommt rüber, aber alles andere nicht. Und das würde uns über die Maßen irritieren. Das wäre kein Gespräch mehr. Das heißt, jedes Gespräch eben auch setzt voraus diesen Präsenzgedanken. Ja, wir sind beide da, wir nehmen einander wahr, und das signalisieren wir auch in jedem Gespräch. Und zwar eben auch durch den Körper, durch die Augen insbesondere, aber nicht nur, aber wir schauen einander an, während wir sprechen, halten immer wieder diesen Blickkontakt. Der kann kurz mal abschweifen, man konzentriert sich auf die Worte der anderen, aber nach ein paar Sekunden ist dann auch dieser Blickkontakt wieder da, der eine ganz wesentliche Voraussetzung eines Gesprächs ist. Da zeigt sich in diesem Punkt, wie sehr wir als Menschen involviert sind und die Die Neurowissenschaften können ja da ganz viel auch zu sagen, dass in jedem Gespräch eben auch unsere Reaktionen durch gewisse Botenstoffe. Ich bin kein Neurobiologe oder so, insofern kann ich jetzt die Begriffe nicht nennen, aber eben das alles wird aktiviert, auf Nervenebene aktiviert, verschiedene Stoffe. Dadurch eben, Spiegelneuron ist eines dieser erstaunlichen Worte, kommen wir in eine Situation, in dem wir den anderen eben, in dem wir dem anderen, der anderen eben auch, ja, geradezu körperlich, denn diese Neuronen sind ja Teil unseres Körpers, verbunden sind in einem Gespräch. Ist auch ein kleines Wunder, finde ich.
Ist ein kleines Wunder, wenn, und das lese ich auch bei Ihnen, wenn das nicht genutzt wird im Sinne einer Technik, möchte ich jetzt mal sagen. Denn das, was Sie, bevor wir jetzt gleich mal auf so ein paar Inhalte zu sprechen kommen, abschließen, die ein Gespräch so schön machen, was Ihnen, wenn ich das durch die Zeilen richtig verstehe, nicht gefällt, ist, wenn ein Gespräch so einen, ich will mal sagen, Coaching-Charakter bekommt, etwas Therapeutisches, das an der Stelle gar nicht hingehört. Also natürlich gibt es einen entsprechenden Raum, einen entsprechenden Rahmen für diese Konstellationen, für das Therapeutische, für das Coaching-Gespräch. Wenn das allerdings in unsere Gesprächskultur übergeht, das stört Sie.
Ja, ich nehme an, Sie spielen an auf dieses Wort okay, das vor einigen Jahren, inzwischen hören wir es zum Glück, zum großen Glück, finde ich, nicht mehr. Dieses Wort okay, das vor einigen Jahren noch jeden Satz kommentierte des anderen, des Gegenübers. Das so durch das die langgezogene zweite Silbe okay, so etwas eben Therapeutisches in der Tat hatte. Ich sage irgendetwas ganz Belangloses hier und da. In diesem Supermarkt kann man gut einkaufen. Es ist ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Okay, kann kommen. Ja, also in Situationen auch, wo es vielleicht gar nicht passt. Und dieses Okay, ich habe es immer so gehört, ist meine subjektive Lesart oder Verständnisart dieses Wortes. Da ist immer eine gewisse Hierarchie bei. In diesem Wort schwingt mit, dass der andere sich auf einen Standpunkt stellt, in dem er ja so eine Art Verständnis für das von vornherein natürlich unreife Geplapper des Gegenübers signalisiert. Ja, das okay hat etwas, ja, okay, ich verstehe dich, und das selbst bei banalsten Aussagen. Ja, und dieses Wort, ich fand es immer extrem irritierend und mochte Menschen nicht in diesem oder diese Situation zumindest oder eben auch den Mensch letztendlich, wenn ich es zu Ende denke, dann doch, diese unschöne Regung der Abneigung räume ich hier ein. Es hat mich im Grunde vertrieben, wenn jemand sagt, okay, weil da eben etwas drin ist, etwas Anmaßendes, etwas eine Hierarchie impliziert ist, die überhaupt nicht an diese Stelle des Gespräches gehört. So habe ich es jedenfalls verstanden. Vielleicht, man kann ja immer, aber das ist eine Deutung, vielleicht auch eine Fehldeutung, ist das Wort, dieses langgezogene Okay, auch Ausdruck einer Gesellschaft, in der es darum geht, sich zu behaupten, beruflich zu behaupten, sich zu positionieren. Das müssen wir jeden Tag uns positionieren, uns beweisen, unsere Positionen erklären und verteidigen, beziehungsweise eben auch legitimieren. Und es mag sein, dass dieser Druck, der unterschwellig in solchen beruflichen Konstellationen vorhanden ist, sich auch in solchen Worten artikuliert, dass ich da eben zeige, ich bin in einer besseren Position oder einer klügeren Position als du, ist aber nur eine Vermutung. Ich dachte darüber nach, woher kommt das Wort? Vielleicht ist es so, aber wer weiß.
Also es sind ja oftmals diese kleinen, feinen Begrifflichkeiten. Es erinnert mich an ein Buch, das ich gelesen habe erst kürzlich. Das heißt Jenseits der Hierarchie, ist geschrieben von Herrn Lehner und von Herrn Oetsch. Und die beiden greifen so ein bisschen die Grundlagen des Improvisationstheaters auf und legen da, inwiefern der Status im beruflichen Alltag bewusst gestaltet werden kann. Und da kommen eben genau auch solche Wörter vor, die eigentlich ja nur ein Wort sind, die aber gleich eben eine Statusdifferenz darstellen. Und das geht dann über, mir kommt gerade das Beispiel mit dem Thema Fragen stellen. Das ist ja eigentlich etwas Schönes, wo man sagt, Man mag Menschen, die Fragen stellen, die interessiert sind, die neugierig sind dem anderen Menschen gegenüber. Und sie sagen aber auch, je mehr Fragen man stellt und ab 3 bis 4 Fragen hintereinander, kann das schnell mal zu einem Abfragen werden, also zu einem Verhör. Das heißt, auch diese im Grunde positiven Begrifflichkeiten oder auch Satzarten, die können, je nachdem, wie man sie einsetzt, eben auch schnell ein Hierarchiegefälle darstellen. Das ist mir in dem Zusammenhang gerade gekommen.
Kluger, überzeugender, genau. Kluger, überzeugender Gedanke in der Tat, weil dadurch eben der andere in eine Rolle gestellt wird oder sogar gezwungen wird, in der er sich verantworten muss für alles und nichts, dass er da seine Position erklären kann und im gewissermaßen nackt dasteht. Das hat auch so etwas von einer, da ist es dann ja berechtigt, hier dann eben nicht, aber im Berechtigten ist es eine psychoanalytische Situation beispielsweise, dass man fragt, wie kommst du denn dazu, dieses und jenes anzunehmen, zu denken? Da ist es ja völlig angemessen und dann darüber zu sprechen, ob es vielleicht eine begründete Position ist, die man bis gerade vertreten hat, oder eben nicht. Und das kann ja in einem psychoanalytischen Gespräch, psychotherapeutischen Gespräch von großer Hilfe sein, dass man denkt, pass auf, vielleicht ist deine Grundannahme schon eine falsche. Aber in einem Alltagsgespräch passt es dann in der Tat oder muss nicht unbedingt passen. Das ist, finde ich, ein klugen Gedanken dieses Buches. Da hatte ich noch nicht drüber nachgedacht, aber das scheint mir absolut überzeugend.
Schön. Ich würde gerne, Herr Knipp, zum Abschluss noch einmal zusammenfassen und vielleicht auch von Ihnen persönlich wissen, was ist für Sie ein wirklich bereicherndes Gespräch? Was muss ein Gespräch beinhalten? Welche Bestandteile hat es? Was macht es aus, damit Sie sagen, das war ein gelungenes Gespräch? Da habe ich Freude dran gehabt.
Oh ja, das ist, wenn ich das alles aufzählen würde, dann würde ich, glaube ich, jedes Gespräch überfordern. Aber wenn man es zerlegt in einzelne Teile, dann ist es ein Gespräch, in dem ich jemand anderem vielleicht näher gekommen bin oder in dem ich etwas Neues an ihm gesehen habe, was mir vielleicht bisher verschlossen war. Ich denke, wow, also dieser Mensch hat ja noch diese Seite, es ist ja wunderbar, das wusste ich nicht. Er spielt vielleicht ein Instrument oder hat eine sonst noch interessante Beschäftigung, die er nachgeht, eine Passion, eine Leidenschaft für dieses und jenes. Und da zeigt er sich von ganz anderer Seite vielleicht als jeder nüchterne Mensch in der Arbeitswelt, als den ich ihn kenne beispielsweise. Also da ist etwas Neues. Dann kommt hinzu, das hängt damit ja vielleicht zusammen, auch ein neues Verhältnis zu jemand anderem, dass wir da eine vertiefte Sicht aufeinander haben, dass wir uns ja aus einem Gespräch mit einer tieferen Verbindung hervorgehen, dass so eine Verbindung wächst, auch über mehrere Treffen oder Treffen nicht, über Begegnungen. Es ist das Phänomen der Freundschaft eben. Eine Freundschaft besteht über viele Jahre und jedes Gespräch bringt, wenn es gut läuft, zumindest einander näher, kann jedenfalls. Es kann auch das Gegenteil geschehen. Aber wenn wir jetzt mal von den positiven Aspekten des Gesprächs sprechen, bringt es uns immer wieder näher. Und das andere ist eben auch, dass ich etwas über mich selbst erfahre. Das ist vielleicht diese psychotherapeutische Situation, dass mir der andere signalisiert, vielleicht siehst du dieses und jenes auch falsch oder überhaupt mich und meine Weltsicht herausfordert. Das ist nicht immer leicht zu ertragen, dass ich einräumen muss, okay, ich habe mich geirrt und zwar nicht nur intellektuell geirrt, sondern eben auch emotional geirrt in meinem Verhältnis zur Welt. Da ist offenbar etwas, was sich auch ganz anders deuten lässt. Und da stehst du insgesamt als Mensch auf dem Prüfstand vor dir selbst, nicht vor dem Freund, der dich nur darauf hinweist, sondern vor dir selbst. Und das ist eine Menge Arbeit, das womöglich zu ändern. Oder eben auch das, was ich mit diesem Beispiel da von Aurum, Or, de Loch umriss, dass in einem Gespräch plötzlich etwas, ja, aufscheint, was mir neue Projekte gewissermaßen an die Hand gibt oder eben die dem anderen selbstverständlich auch neue Projekte an die Hand geben. Ich habe einen Freund, der hat mit jungen Jahren bereits Arabisch gelernt und er spricht es heute fließend. Er spricht Arabisch wie Deutsch und zwar auch die arabischen Straßendialekte, die nochmal anders sind als das Hocharabisch. Und ich hörte ihn auf einer Party, zu der ich eingeladen war, mit seinen arabischen Freunden eben Arabisch sprechen. Das so unendlich beeindruckend, ja, dass er so als Deutscher, ja, ohne arabischen Wurzeln, ohne irgendeinen Elternteil der arabischen, sondern wirklich rein zwei als klassischer Deutscher gewissermaßen, ohne eben Migrationsgeschichte, er sprach Arabisch. Das hat mich so getroffen, aufgewühlt, beeindruckt, in erster Linie beeindruckt, dass das für mich ein Grund war, eben auch Arabisch zu lernen. Ich werde es nicht sprechen wie er, aber ich habe das über Jahre gemacht, mache es auch noch. Das hat auch eine ganze Welt natürlich neu eröffnet, auch beruflich. Ich beschäftige mich jetzt beruflich mit der Situation. Das ist die harmlose oder nicht die harmlose, aber die unvermutete Begegnung oder Beobachtung auf einer Party, dass eben dieser Freund Arabisch spricht. Das war von einer Wucht, die bis heute anhält und Auswirkungen jeden Tag hat. Also das sind Aspekte, die ein Gespräch haben kann, nicht haben muss, aber haben kann.
Es erinnert mich an zwei Dinge, die Sie sagen. Vielleicht können wir das zum Abschluss noch diskutieren. Charles Pépin, auch ein französischer Philosoph, sagt, das wahre Leben, und das ist jetzt, dürfen Sie mich nicht wörtlich nehmen, ob ich das Zitat noch hinbekomme, das wahre Leben beruht auf den Dingen, die sich unserer Antizipation entziehen. Das heißt, er hat diesen Überraschungscharakter, den Sie gerade beschrieben haben, als ein wichtiges Qualitätskriterium echter Begegnungen beschrieben. Das ist das eine. Also ich glaube, wir dürfen uns öfter mal auch überraschen lassen. Dazu gehört eine gewisse Offenheit, sich selbst auch, Sie haben geschrieben, die Gewissheiten gegen Zweifel einzutauschen. Das ist, glaube ich, ein schönes Vorhaben. Und dann hat es mich noch erinnert an Max Frisch, der einen Text geschrieben hat über den Verrat an der Liebe. Er sagt, im Grunde ist das Ende der Liebe, und ich glaube, er bezieht es auf die unterschiedlichsten Beziehungskonstellationen, der Verrat an der Liebe, der passiert dann, wenn wir uns ein Bildnis von dem anderen machen. Also er plädiert dafür zu sagen, das Bild des anderen muss ein Bild bleiben, etwas, das modelliert werden kann, das sich immer weiterentwickelt und das mit jeder Begegnung eigentlich seine Form vielleicht auch, und wenn es nur ein kleines Stückchen ist, verändern kann. Aber in dem Moment, in dem ich mir ein Bildnis von dem anderen mache, dann ist das etwas, das ist eben in Stein gemeißelt und das ist dann auch unumstößlich. Und in dem Moment habe ich ja gar keine Gründe mehr, auch offen und interessiert auf andere zuzugehen, weil ich weiß ja schon alles über sie. Und das ist so für ihn so ein bisschen das Geheimnis von langjährigen und starken Beziehungen auch, zu sagen, diese Offenheit zu behalten, neugierig zu bleiben und eben es nicht zuzulassen, dass dieses Bildnis vom anderen entsteht.
Ja, finde ich einen sehr, sehr klugen Gedanken, sehr anregend und würde ihn sofort unterschreiben. Das mit dem Bild machen, das ist ja auch im Alten Testament, kommt mir spontan in den Sinn. Ich bin nicht sehr bibelfest, aber ich bin der Herr dein Gott, du sollst dir kein Bild machen. Ist vielleicht, spielt es auch in diese Richtung eben, dass je nachdem Religion ist nicht mein Thema, aber ich würde es so verstehen, dass da auch eine ungeheure Dynamik ist, Gott als Dynamik vielleicht, eine nie endende Dynamik, die in dem Moment aufhört, dynamisch zu sein, zumindest für den, der diese Dynamik betrachtet, indem sie in ein Bild gerennt. So ungefähr würde ich das dann verstehen, ja, dass man, sobald man jemanden einzwängt in dieses Bild, in diesen Rahmen, er natürlich sich nicht mehr entwickeln kann. Und in der Tat, das, was Charles Pépin, ich habe letztens noch sein Buch rezensiert, mit der eigenen Vergangenheit leben, das ist das Neueste, kurzem übersetzt worden. Was er beschreibt, dieses sich überraschen lassen, darauf kommt es unbedingt an. Das ist ganz, ganz wichtig, scheint. Und das fordere ich auch von mir selbst immer wieder, nicht in ein Gespräch zu gehen mit einer vorgefassten Meinung, sondern zu hören. Das ist natürlich auch ein Punkt, fällt mir gerade ein, der in unserer Gesellschaft, in der Diskurse auch politisch verhärten. Ja, wir tendieren dazu, in politischen Blasen zu leben, uns mit politisch wie auch immer Meinungen auszutauschen, die in ein bestimmtes politisches Milieu dort eben vorhanden sind und die andere Seite nicht mehr. Also diese Blasenbildung, und da kommt nicht mehr so sehr viel durch, wenn es schlecht läuft zumindest. Gerade das ist aber natürlich auch ein fundamentaler Punkt, ein konstitutioneller Punkt von politischem Leben, von Demokratie auch. Demokratie ist ja letztendlich Streit, und es ist die Fähigkeit zum Streit, die Fähigkeit, andere Meinungen auch auszuhalten, ja, sich etwas sagen zu lassen, etwas hinzunehmen, was einem auch nicht gefällt, und dann darüber nachzudenken, ja, vielleicht ist es auch so, ich brauche eine gewisse Zeit, um darüber nachzudenken. Aber ich nehme diesen Gedanken mal mit aus einem Gespräch. Und das ist in der Tat hohe politische Kultur auch. Und ich glaube, wenn wir einen Blick darauf haben, dahin müssen wir zurück, falls wir überhaupt je da waren. Aber mir scheint doch, dass es sich etwas verhärtet. Die politische Szene in Deutschland hat sich geradezu revolutioniert in letzter Zeit. Es sind neue Parteien drin, und da entsteht, ich möchte mich gar nicht jetzt inhaltlich festlegen, aber da ist sehr viel natürlich an neuer Härte entstanden, an einer Wucht der, und an einer Schärfe der Argumentation, was ist statthaft, was ist nicht statthaft und so. Und es gibt natürlich Grenzen des politischen Diskurses, die werden derzeit verletzt, das ist gar keine Frage. Aber innerhalb dessen, was sagbar, was legitim, was begründbar ist, müssen wir diesen Streit ganz bewusst pflegen. Wir müssen ihn ertragen und nicht nur ertragen, wir müssen ihn suchen gewissermaßen, um eben Demokratie und Politik als Streitgespräch, was es ja letztlich ist, am Leben zu halten. Daran hängt ja letztendlich die Freiheit, auch die politische Freiheit.
Das heißt, Sie würden sagen, diese Gesprächs- und Diskussionskultur, die ja gerade, beschreiben Sie ja ziemlich detailliert und korrekt, sehr verraut ist und sehr angespannt ist, um das ein bisschen zu erleichtern, braucht es die Bereitschaft, sich selbst zu hinterfragen? Ist das was durchkommen soll? Also die Bereitschaft zu sagen, ich habe eine Meinung und ich bin aber bereit, die anderen zum einen anzuhören und mich überzeugen zu lassen von etwas, das nicht dem entspricht, wie ich es für richtig halte.
Ja, ganz genau, finde ich. Das ist ganz, ganz wichtig, dass wir uns jederzeit und in jeden Punkten radikal immer wieder tagtäglich in Frage stellen. Ja, klar, das ist, das tun wir nicht immer, wir mögen es auch nicht immer, aber letztendlich sollte das im Grunde unser politischer, auch politischer, aber auch persönlicher Kompass sein, dass wir bereit sind, dem anderen zuzuhören, ihn anzuhören und uns in Frage stellen zu lassen, politisch wie auch biografisch, wie psychologisch, aber eben auch politisch. Das ist der Kern unserer Freiheit, dass wir das tun. Ich meine, wir alle haben politische Präferenzen und brausen auf, vielleicht, wenn wir vor dem Fernseher eine andere hören. Ja, aber das darf nicht der Standard werden. Es gehört dazu. Politische Milieus erfassen auch den ganzen Menschen. Es gibt das Arbeitermilieu beispielsweise, vertreten durch die SPD, klassischerweise in der CDU waren es lange Zeit die Christen. Ja, das war dieses Franz Walter, der Politikwissenschaftler, hat das sehr schön beschrieben. Das sind Milieus, die es jetzt nicht mehr so in Reinform gibt, aber das zeigt eben, Politik ist eben auch als Milieu, als Lebenswelt gestaltet, in der die Menschen insgesamt aufgefangen werden. Arbeitervereine beispielsweise, wo Musik unterrichtet wird und sowas. Also das ist mehr als nur reine Politik. Das heißt, auch da stehen wir in einer Tradition der gesamtmenschlichen Positionierung in einer bestimmten politischen Richtung. Insofern fällt das immer schwer, dass wir politisch andere Standpunkte wahrnehmen. Aber das muss wirklich Teil unserer DNA sein, dass wir die Bereitschaft dazu immer wieder aufbringen, so schwer es ist, weil wir eben anderes gewohnt sind. Aber letztendlich muss es das sein, dass wir bereit sind zu streiten und uns radikal in Frage stellen zu lassen, unbedingt.
Ja, Sie sagen es, es ist nicht einfach, aber es ist eine Notwendigkeit, sonst kommen wir gemeinsam nicht weiter. Und es ist genau dieses Risiko vielleicht auch, das wir vorhin schon versucht haben, gemeinsam zu beschreiben, dass es dafür eben Mut braucht, weil wir eben nicht wissen, was dann auf uns zukommt und was es vielleicht auch mit uns selbst macht, wenn wir plötzlich nicht mehr unsere Meinungen haben, an denen wir uns festhalten können und die vielleicht auch zu unserer Identität gehört. Also ein Risiko insgesamt, eine Zumutung. Sie haben selber gesagt, auch dieses Gespräch ist natürlich eine Zumutung gewesen. Und deswegen bedanke ich mich bei Ihnen herzlich, dass Sie dieses Risiko eingegangen sind und dass Sie meiner Einladung gefolgt sind in den Denkraum. Ich habe unglaublich viel gelernt. Vielen herzlichen Dank, Herr Knipp.
Ich danke Ihnen. Ich danke Ihnen für die Einladung. Ich habe meinerseits sehr viel gelernt. Das sind Fragen, 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 die ganz viel immer wieder in Bewegung setzen und über die man natürlich auch danach denkt und zu neuen Ergebnissen kommt. Also insofern ganz herzlichen Dank für dieses wunderbare Gespräch.
Danke Ihnen.